RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor 2,5 Wochen war Bundeskanzler Merz in Kiew. Heute kam der ukrainische Präsident Selenskyj zum Gegenbesuch nach Berlin. Merz kündigte an, dass Deutschland die Ukraine künftig noch stärker unterstützen werde. Konkret mit weiteren Militärhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Damit soll künftig auch die Produktion weitreichender Waffensysteme in der Ukraine angekurbelt werden.
Zugeknöpft wird nur für das Bild. Die Stimmung zwischen Merz und Selenskyj alles andere als steif. Herzlich nimmt der Bundeskanzler den ukrainischen Präsidenten mit militärischen Ehren in Empfang. Eine Premiere für Merz und der erste Staatsgast hat Redebedarf. Er hofft, dass Deutschland weiter Waffen liefert, auch den Marschflugkörper Taurus. Dazu sagt Merz nichts vor den Kameras, aber er verspricht:
Wir wollen lang weitreichende Waffen ermöglichen. Wir wollen auch gemeinsame Produktion ermöglichen und wir werden über Details nicht öffentlich sprechen, sondern wir werden die Zusammenarbeit intensivieren. Aber wir werden vor allem darum bemüht sein, die ukrainische Armee mit allen Möglichkeiten auszustatten, die ihr wirklich die Möglichkeit gibt, das Land erfolgreich zu verteidigen.
Noch am Nachmittag unterzeichnen die Verteidigungsminister beider Länder eine Erklärung. Deutschland will den Bau weitreichender Waffen in der Ukraine mitfinanzieren. Noch in diesem Jahr könnte eine große Stückzahl produziert werden. Und diplomatisch will Berlin Moskau weiter zu einer Waffenruhe drängen. Die Ukraine fordert, Russland müsse endlich einlenken. Und damit das tatsächlich geschieht, muss man auf Russland jeden möglichen Druck ausüben, damit sie die Folgen dieser Handlungen verstehen. Deswegen müssen die Sanktionen verstärkt werden. Die Verlängerung des Krieges muss schmerzhaft für Moskau sein. Für eine Zukunft nach dem Krieg plant Merz eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit der Länder, etwa in den Bereichen Energie und Landwirtschaft. Auch wenn die Simultanübersetzung nicht sofort funktionierte heute, der Ton zwischen den beiden Politikern ist freundschaftlich.
Mehr zum Selenskyj-Besuch in Berlin gibt es in einer Sondersendung bei Tagesschau 24, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Ein grundsätzlicher Wechsel in der Migrationspolitik. Mit diesem Versprechen ist die neue Bundesregierung vor 3 Wochen angetreten. Jetzt hat das Bundeskabinett konkrete Gesetzesentwürfe vorgelegt. Laut Innenminister Dobrindt ist es das Ziel, Migration zu begrenzen und zu steuern. Abgeschafft werden soll die von der Ampel eingeführte Möglichkeit zur beschleunigten Einbürgerung nach 3 statt 5 Jahren für besonders gut integrierte Eingewanderte. Außerdem wird zunächst 2 Jahre lang der Familiennachzug für bestimmte Geflüchtete ausgesetzt.
Yazdan Mogadam ist vor 10 Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflohen, aus politischen Gründen. Er gilt als subsidiär schutzberechtigt, er hat also keinen vollen Asylstatus, darf aber trotzdem vorerst bleiben. Eigentlich wollte er seine beiden Töchter nach Deutschland holen. Sie leben bei Mogadams Ex-Frau im Iran, die mit dem Umzug einverstanden wäre. In den letzten Jahren konnte er die Kinder nur einmal treffen.
Ich habe so viele schöne Tage verpasst. 10 Geburtstage. Erste Schultage von beide.
Der Stopp des Familiennachzugs ist für ihn deshalb ein Schock. Wie er lebten zum Jahresende über 380.000 Geflüchtete mit eingeschränktem Schutz in Deutschland. Rund 12.000 Angehörige kamen 2024 über den Familiennachzug ins Land. Auf Wartelisten sind nochmal rund 383.000 Anträge aus dem Ausland registriert. Geplant ist, diesen Nachzug für 2 Jahre auszusetzen.
Gerade dieser Gesetzentwurf ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Kommunen und Ländern und wirkt effektiv.
Dörte Frisch von der Flüchtlingshilfe Felbert sieht das anders. Ohne die Familie vor Ort sei die Integration schwieriger.
Die Einsamkeit macht die Leute auch anfällig für psychische Krankheiten, muss man einfach klar sagen. Und Abdriften in Parallelgesellschaften, was im familiären Verbund, tritt sowas einfach nicht auf.
Yazdan Mogadam hat mittlerweile einen Job gefunden, aber seine Kinder fehlen ihm.
Ich habe Ihnen gesagt, habe ich heute eine IT-Digital-Ausbildung genommen und vielleicht von der meine Zukunft ist besser, aber ohne meine Familie.
Sein größter Wunsch: in Deutschland mit seinen Töchtern zusammenleben.
Und diese Migrationspläne sollen noch bis zur Sommerpause durch Bundestag und Bundesrat. Was die Bundesregierung sonst noch bis dahin auf den Weg bringen will, darüber hat erstmals der sogenannte Koalitionsausschuss beraten. 8 Männer und eine Frau aus CDU, CSU und SPD, die maßgebliche Entscheidungen über den weiteren Fahrplan bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags treffen sollen. Im Mittelpunkt Maßnahmen für die Wirtschaft.
Zum ersten Mal seit Abschluss der Koalitionsverhandlungen vor knapp anderthalb Monaten kommen die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt zusammen. Ihr Ziel: die nächsten Schritte bis zur parlamentarischen Sommerpause Mitte Juli festlegen. So wollen CDU, CSU und SPD die Wirtschaft mit einem Investitionsbooster ankurbeln.
Es werden jetzt Abschreibungen in einem sehr hohen Umfang möglich für Investitionen in den Unternehmen. Und es werden auch entsprechende Körperschaftsteuersätze abgesenkt, auch in der längeren Perspektive einfach Planungssicherheit, wo liegt die Steuerbelastung für die Unternehmen in Deutschland.
Auch die Entlastungen bei den Energiepreisen sollen zeitnah umgesetzt werden. Gasumlage, Netzentgelte und Stromsteuer werden entweder abgesenkt oder fallen ganz weg.
Das braucht es jetzt einfach, es muss sich was verändern, es muss sich was verbessern. Und es ist das Ziel, dass ab dem Sommer schon sichtbar wird, dass Deutschland heute ein anderes ist als vorher.
Außerdem sollen die Gesetze für das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Investitionen auf den Weg gebracht werden.
Wir wollen eine Koalition der Möglichmacher sein. Das ist wichtig und wir wollen, dass alle, ich habe es gerade gesagt, schnell auch Verbesserungen sehen im Alltag, im Beruf, in ihrer Region. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, auch, dass wir jetzt schnell zur Entscheidung kommen, damit Stimmung im Land sich verändert.
Auch ein umfangreiches Rentenpaket soll zügig umgesetzt werden. Die Koalitionspartner wollen sich das nächste Mal im Juni zusammensetzen.
Koalitionsausschuss, das war bei der Ampel meist ein Ort für Streit. Schwarz-Rot wird es nun anders machen. Matthias Dahl in Berlin, wie war die Stimmung heute?
Nun, es wird regiert und jetzt ist die Innenpolitik dran. Das sind ohne Zweifel die beiden Signale, die die neue Bundesregierung heute senden will, nachdem die ersten 3 Wochen der Kanzlerschaft Merz ja erkennbar von der Außenpolitik dominiert waren. Das vor wenigen Minuten veröffentlichte Sofortprogramm liest sich wie ein Regierungsprogramm für mehrere Jahre. Oberste Priorität dürften dabei die Maßnahmen zur Belebung der deutschen Wirtschaft und die Aufsetzung des vereinbarten Sondervermögens für Investitionen haben. Welche der geplanten Reformen am Ende aber wirklich noch vor der Sommerpause verabschiedet werden können, ließen die Koalitionsspitzen auch auf Nachfrage ausdrücklich offen. Ein selbstgestecktes Ziel hat man heute aber schon mal erreicht. Der erste Koalitionsausschuss endet wie geplant noch bei Tageslicht, also ohne Nachtsitzung und, so berichten alle Seiten gleichermaßen, in guter Atmosphäre.
Matthias Theis, vielen Dank nach Berlin. Bundesaußenminister Wadefuhl ist in Washington von seinem US-Amtskollegen Rubio zum Antrittsbesuch empfangen worden. Die Reise dient auch zur Vorbereitung für einen Besuch von Kanzler Merz, der in Kürze zu US-Präsident Trump reisen will. Wadefuhl erklärte anschließend, dass er mit Rubio unter anderem über Wege gesprochen habe, wie man Russland zu ernsthaften Verhandlungen im Krieg gegen die Ukraine bewegen könne. Unterdessen hat Russlands Außenminister Lavrov eine zweite Runde direkter Gespräche mit der Ukraine vorgeschlagen. Diese sollen am 2. Juni in Istanbul stattfinden. Lavrov kündigte an, dass die russische Seite dort ihr angekündigtes Memorandum für eine Beendigung des Krieges vorlegen wolle. Vor dem Treffen mit Wadefuhl hat US-Außenminister Rubio weitere Visabeschränkungen angekündigt. Betroffen seien Ausländer, die an Online-Zensur gegen US-Bürger oder Tech-Firmen beteiligt seien. Die US-Regierung hatte wiederholt scharfe Kritik an der EU geübt, weil diese strenge Regeln gegen Hassrede im Internet erlassen hat. Derartige Maßnahmen verletzten das Recht auf freie Meinungsäußerung und würden nicht mehr hingenommen, so Rubio. Auch für ausländische Studierende, Au-pairs und Schüler hat die Trump-Regierung offenbar neue Regelungen für die Visavergabe auf den Weg gebracht. Medienberichten zufolge wurden US-Botschaften und Konsulate weltweit angewiesen, vorerst keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Zur Begründung hieß es, man arbeite derzeit an neuen Leitlinien, um die Aktivitäten der Kandidaten in sozialen Medien besser überprüfen zu können.
Daniel will anonym bleiben. Deswegen treffen wir ihn nicht bei sich zu Hause, sondern beim NDR. Auch seinen Namen haben wir geändert. Zu groß ist die Sorge, dass die Trump-Regierung seinen Traum verhindert. Einen zweimonatigen Forschungsaufenthalt in den USA ab Juli.
Ja, es ist so, dass ich jetzt seit gestern endlich alle Dokumente von der Uni, die ich dafür brauche, zusammen habe, sodass ich mir jetzt heute gerne einen Termin vereinbart hätte online für mein Visumsinterview. Aber das kann ich leider nicht mehr machen.
Die USA stoppen laut Medienberichten bis auf Weiteres die Visavergabe für ausländische Studierende. Diese Nachricht erreicht ihn heute Morgen. Der Grund, die US-Behörden wollen die Social-Media-Accounts von Bewerbern gründlicher durchforsten. Um sicherzustellen, dass die Menschen, die herkommen, die Gesetze kennen und dass sie keine kriminellen Absichten haben. Auslöser ist wohl auch die innenpolitische Debatte um pro-palästinensische Proteste, wie hier an der Columbia-Universität in New York. Manche Universitäten hätten sich dabei laut Trump-Regierung nicht klar genug gegen Antisemitismus ausgesprochen. An der Elite-Universität Harvard gibt es auch heute Proteste gegen die neuen Regeln. Betroffen sind neben Studierenden auch Au-pairs und Schüler.
Man muss zunächst mal damit rechnen, man ist nicht willkommen. Und das bedeutet im Prinzip ja, dass man jetzt auch alles durchleuchtet und alle möglichen Optionen sich anschaut, wo möglicherweise bei einer Einreise Probleme entstehen können.
Daniel macht sich über seine Äußerungen in den sozialen Medien zwar keine Sorgen, noch hofft er auf ein Visum. Er will aber dennoch nach alternativen Unis in Europa suchen.
Leipzig ist in dieser Woche so etwas wie die Hauptstadt des Turnsports. Seit Montag finden dort die Europameisterschaften im Geräteturnen statt. Heute beginnt zusätzlich das 44. internationale deutsche Turnfest. Und voll wird es in der Stadt. Für das Breitensport-Event werden etwa 80.000 Aktive und Hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet.
Sie sind ausgelassener Stimmung trotz der weiten Anreise. Mit Sonderzügen erreichen heute Vormittag hunderte Turnerinnen und Turner den Leipziger Hauptbahnhof.
Ja, anstrengend, aber lustig.
Es gab einen Partywaggon, aber sonst auch überall.
Jetzt schon fit fürs Turnfest?
Das bekommen wir noch hin.
Wenn man Turnerin sein Leben lang war, muss man zu einem deutschen Turnfest. Es ist mein 16. Das kann ich nicht vermissen.
Bereits zum 13. Mal ist Leipzig Austragungsort des internationalen deutschen Turnfestes. So oft wie keine andere Stadt. In insgesamt 23 Sportarten wie Rhönrad-Turnen wird hier bis Sonntag um Pokale gekämpft. Parallel dazu wird in der Leipziger Messe auch die Turn-Europameisterschaft ausgetragen. Hunderttausende werden über das lange Wochenende erwartet. Leipzig ist ausgebucht. Viele der angereisten Sportvereine sind in Schulen untergebracht. So auch Cora Eschrich. Die 25-Jährige aus Langenfeld in Nordrhein-Westfalen tritt beim Rhönrad-Turnen an. Sie freut sich auf die kommenden Tage.
Ist, glaube ich, so alles. Also die Stadt kennenzulernen, wenn man es natürlich zeitlich schafft. Andere Sportarten zu sehen, selber zu turnen, ist immer auch was ganz anderes, weil also für uns ist kein Druck, es ist jetzt nicht, dass wir eine Leistung bringen, wir machen es jetzt heute zum Spaß.
Highlight heute Abend ist die Eröffnungsfeier, die trotz Gewitter am frühen Abend und einer kurzfristig geräumten Festwiese das Turnfest einläutet.
Es ist ein Ereignis, für das man sich in der Schweiz bereits gerüstet hatte. Heute Nachmittag brachen dann im Südwesten des Landes große Teile eines Gletschers von einem Berg ab. Hunderttausende Kubikmeter Fels, Eis und Schlamm stürzten in die Tiefe. Die Lawine löste sich im Lötschental im Wallis. Eine Person wird vermisst. Das Dorf Blatten war schon vorige Woche evakuiert worden, nachdem das kleine Nesthorn ins Rutschen gekommen war.
Der Bergsturz war seit Tagen im Schweizer Kanton Wallis erwartet worden. Am Nachmittag donnern Millionen Tonnen Fels, Eis, Sand und Bäume ins Lötschental hinunter. Wir graben das kleine Dorf Blatten größtenteils unter sich. Der Gletscherabbruch löst ein Erdbeben aus.
Ich war gerade im Auto unterwegs, da habe ich einen lauten Knall gehört. Danach gab es viel Staub. Ich denke, jetzt ist alles runtergekommen. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Das ist sehr tragisch für alle, die hier leben.
Die 300 Bewohner von Platten mussten bereits Anfang vergangener Woche ihre Häuser und Höfe verlassen. Auch ihre Tiere wurden in Sicherheit gebracht. Das Konzept ist größtenteils aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Aktuell wird aber eine Person vermisst. Bei einer Pressekonferenz am Abend der Versuch, Mut zu verbreiten.
Wir ins Dorf hit verloren.
Aber wir haben heute das Dorf verloren, aber nicht das Herz. Auch wenn Platten im Moment unter Schuttbergen begraben liegt, werden wir es gemeinsam wieder aufbauen. Ob der Bergsturz in Zusammenhang mit der Erderwärmung steht, ist noch unklar. Geologen sagen, abnehmender Permafrost könnte eine Erklärung sein. Bergstürze habe es aber auch schon immer gegeben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 29. Mai.
Von Südwesten steigt der Luftdruck. Vorher zieht aber noch die Warmfront des Tiefs über der Nordsee durch. Heute Nacht gibt es von der Mitte bis in den Südosten noch einige, teilweise kräftige Schauer und Gewitter, die sich aber Richtung Erzgebirge und Alpen zurückziehen. Morgen wird es im Nordosten und im Südwesten am freundlichsten. Sonst gibt es mehr Wolken als Sonne. Im Norden Regen, in Südbayern ein paar Schauer. Heute Nacht noch 13 Grad am Oberrhein, 6 Grad im Harz. Morgen maximal 15 Grad im Erzgebirge bis 24 Grad im Markgräfler Land. Am Freitag im Norden noch viele Wolken und örtlich Schauer, sonst trocken und häufig Sonnenschein. Am Wochenende wird es zunehmend schwül. Am Samstag gibt es nur regional Schauer und Gewitter, am Sonntag häufiger und mit Unwetterpotenzial.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Und der kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Ich bin Christopher Gaube. Einen schönen guten Abend. Es kommt möglicherweise wieder etwas Bewegung in einen möglichen Friedensprozess in der Ukraine. Der russische Außenminister Lavrov hat am Abend erklärt, dass Russland eine zweite Runde direkter Gespräche mit Kiew vorschlägt. Sie sollen schon am kommenden Montag in Istanbul stattfinden. Diese Nachricht dürfte der ukrainische Präsident Selenskyj wohl noch in Berlin erhalten haben, denn dort war er heute zu Gast bei Kanzler Merz. Der hatte die Unterstützung für die Ukraine noch einmal bekräftigt, und zwar mit einem 5 Milliarden Euro schweren ein Paket an Militärhilfe. Das soll zwar keine Langstreckenraketen wie die Taurus-Marschflugkörper enthalten, wohl aber Unterstützung bei der Produktion solch weitreichender Waffensysteme. Der Kreml reagierte prompt und bezeichnete das Abkommen als sehr unverantwortlich. Benjamin Großkopf fasst den Tag in Berlin zusammen.
Vierter Besuch in Berlin und ein neuer Gastgeber.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt.
Sie duzen sich, schütteln sich fest die Hände zur Begrüßung, umarmen sich aber nicht. Dies ist ein besonderer Gast, das ist Friedrich Merz anzumerken, der sofort den Bogen schlägt von der Ukraine nach Deutschland.
Die Menschen in der Ukraine halten seit mehr als 3 Jahren dem russischen Angriffskrieg stand. Sie verteidigen ihr Leben, ihr Land und unsere gemeinsame Freiheit.
Empfang mit militärischen Ehren. Selenskyj steht stramm. Merz dreht oft den Kopf. Waren Vorgänger Scholz und Selenskyj beide 1,70 Meter groß und damit buchstäblich auf Augenhöhe, geht der Ukrainer Merz mit seinen 1,98 Meter gerade mal bis zur Schulter. Augenhöhe herrscht trotzdem, das merkt man. Zum Beispiel, als bei der Pressekonferenz die Übersetzung ukrainisch-deutsch ausfällt.
I think translation is not working. German technology.
It's okay. It's okay. Deutschland.
Ja, Deutschland.
Die Botschaft dieser Panne, wir verstehen uns auch so.
Dragi Friedrich.
Lieber Friedrich.
Ja. Dragi Friedrich.
Inhaltlich treffen Selenskyj und Merz relativ weitreichende Vereinbarungen. Deutschland wird die Ukraine in der Waffenproduktion unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Das heißt, Deutschland liefert nicht den sogenannten Taurus, also Marschflugkörper, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Aber es hilft der Ukraine, auch im Land selbst zumindest ähnliche Waffen zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Merz verweist außerdem auf die Vorbereitung eines weiteren Sanktionspaketes, auf diplomatische Bemühungen, die trotz gegenwärtiger Erfolglosigkeit weiterliefen, und auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Dass all das eine Provokation für Russland ist, das weiß Merz. Wenig später reagiert auch die russische Regierung und wirft ihrerseits Deutschland Kriegstreiberei vor. Und auch Wladimir Selenskyj rückt bei aller Freundschaft und Dankbarkeit, die er gerade Deutschland ausdrückt, nicht von weitergehenden Wünschen ab.
Stärkere Sanktionspakete, man kann damit das Ende des Krieges herbeiführen und weitreichende Waffen, die in Deutschland produziert werden und in anderen Ländern. Natürlich brauchen wir diese Waffen und werden dieses Thema diskutieren.
Dass dies ein besonderer Staatsbesuch ist, sieht und hört man. Hubschrauber kreisen, auf den umliegenden Dächern stehen Scharfschützen. Etwa 2400 Polizisten sind im Einsatz. Einer durchpflügt den Spreebogen beim Kanzleramt auf dem Jetski. Was von dem Besuch bleibt, bei dem Selenskyj auch noch Bundespräsident Steinmeier und deutsche Wirtschaftsvertreter trifft? Ein klares Bekenntnis zur deutsch-ukrainischen Partnerschaft, eine ziemlich neue Form genau dieser Partnerschaft und viele Ankündigungen, die in den kommenden Wochen, das wissen Merz und Selenskyj, hinterfragt und überprüft werden.
Informationen von Benjamin Großkopf. Ja, Selenskyj war also zu Besuch in Berlin. Die Erwartungen an den Kanzler waren hoch und Merz, der zeigte sich, wie wir eben gehört haben, durchaus entschlossen. Wird er aber seiner Rolle gerecht? Das kommentiert jetzt Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Meinung.
Zauderer, Ankündigungskanzler, dieser Friedrich Merz will gerade beweisen, dass er das Gegenteil ist. Jeden Tag, so hat er heute in Berlin verkündet, werde es Konsequenzen für Russland geben, für dessen militanten Revisionismus, für das tägliche Bombengewitter, für Putins Verhöhnung von jedem diplomatischen Bemühen. Zauderer, dass Deutschland jetzt auf deutschem und ukrainischem Boden weitreichende Raketensysteme für und von der Ukraine bauen und finanzieren will, lässt aufhorchen. Es ist mehr als nur ein bloßes »Wir stehen an eurer Seite«. Dass die Ukraine weiter den Taurus will, dass auch ein Teil der Kanzlerpartei weiter nach dem Taurus ruft, sicher keine große Überraschung. Aber dass Deutschland jetzt zusammen mit der Ukraine einsteigt in eine neue Form der militärischen Kooperation, Motto, dann bauen wir uns die Raketen eben selber, ist es schon. Merz, der Außenkanzler in Ausbildung, hat eines schnell begriffen. Konkrete Hilfe ist wichtig, aber symbolische Bilder eben auch. Für Selenskyj wie für ihn. Dass der Ukrainer mitten im massivsten russischen Bombardement seit Kriegsbeginn das Land verlässt und nach Deutschland kommt, sagt eben auch etwas aus. Selenskyj setzt auf diesen Friedrich Merz, den er in seinen 3 Wochen als Kanzler jetzt 3-mal getroffen hat. Merz, der Zauderer? Er kündigt die Wiederaufnahme deutsch-ukrainischer Regierungskonsultationen an, organisiert eine Industriekooperation für die Zukunft einer Ukraine jenseits des Krieges und er sagt militärische Hilfe zu. Aber ein Zauberer ist dieser Merz deshalb noch lange nicht. Der Bundeskanzler, der übrigens auch ein emotionaler Bauchmensch ist, der anders als der kühle Scholz manches aus der Emotion heraus sagt und auch entscheidet. Das kann wie im Fall Israel gut gehen, das kann wie bei seiner Bemerkung über die Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen für deutsche Waffen Probleme machen. Dass der Kanzler übrigens ausdrücklich das persönliche Engagement des amerikanischen Präsidenten in Sachen Ukraine lobt, es ist wohl nicht mehr als die verbale Vorbereitung auf einen schwierigen Antrittsbesuch von Merz in Washington. 2 Herzen schlagen in der Brust dieses Außenkanzlers in Ausbildung. Da ist das Transatlantische. Das aber muss seit dem Irrlicht Trump im Weißen Haus täglich massive transatlantische Herzrhythmusstörungen aushalten. Und da ist das Herz des überzeugten Europäers, Friedrich Merz, der immerhin geschafft hat, was der besonnen kühle Hanseat Scholz nie zu Wege brachte. Frankreich, Großbritannien, Polen und eben dieses Deutschland als funktionierende Herzkammer Europas zu einen. Nichts kommt von selbst und nur weniges von Dauer. Deshalb besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will. Das hatte Willy Brandt einst den Sozialisten dieser Welt zugerufen. Heute könnte es für alle europäischen Freunde der Ukraine gelten. Besinnt euch auf eure Kraft. Merz hat damit angefangen. Vieles unfertig, manches nur symbolisch, aber es ist ein Anfang. Ein guter. So wie der Antrittsbesuch Selenskyjs heute in Berlin.
Ein Kommentar war das von Georg Schwarte.
Der ARD-Infoabend.
Sport. Carina Schönmeier und Timo Eder, diese beiden Namen sagen wahrscheinlich den wenigsten etwas, aber den beiden ist bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig gerade ein echter Kuh gelungen, Max Seib.
Ja, die beiden 19-Jährigen haben völlig überraschend Gold gewonnen im neuen Mixed-Team-Wettbewerb. Das ist ein historischer Triumph und Florian Winkler hat die Einzelheiten.
Großer frenetischer Jubel in Leipzig, das Messedach hob ab. Der erste Titel für Deutschland bei diesen Europameisterschaften dank eines starken DTB-Duos im neuen Mixed-Team-Wettbewerb Carina Schönmeier und Timo Eder. Bei der Premiere zeigten sich beide zu Beginn stabil am Boden und zogen als Sechste unter tosendem Applaus der gut 5000 Turnfans, die für eine tolle Atmosphäre hier sorgten, in die zweite Runde ein. Dann überzeugte das deutsche Duo an ihren Paradegeräten mit Bestwertung der Ludwigsburger am Barren und die Bremerin am Sprung. Und mit dieser Punktzahl war Gold, war Silber bereits sicher, aber im Finalduell gegen das Team aus Großbritannien machten die beiden 19-Jährigen, die noch an Reck und Schwebebalken toten, dann alles klar, hauchdünn behaupteten sie Platz 1 und damit das erste EM-Gold seit 2022. Bronze hinter den Briten ging an Italien.
Also ein großer Triumph, dieser Titelgewinn. Seinen Titel verteidigen will der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga. Die Magdeburger liegen nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo Berlin und Melsungen. Und die beiden, die treffen morgen im Topspiel aufeinander. Heißt, Magdeburg kann heute beim vorletzten Erlangen vorlegen. Oliver Tubenauer in Erlangen. Schaffen die Magdeburger das?
Ja, da bin ich relativ davon überzeugt. Sie führen mit 9 Treffern und das 9 Minuten vor Schluss. 29:20 der Spielstand für den SC Magdeburg, der sich hier ja ganz solide verkauft hat und der jetzt vielleicht sogar den 30. Treffer macht, weil sie gerade eine Gegenzugssituation haben und sich da schön freispielen. Nächste Möglichkeit, aber jetzt versuchen sie ein bisschen zu zaubern oder war es sogar eine kleine Verletzung, die Tim Hornke da am Wurf gehindert hat. Jedenfalls ist die Situation zunächst einmal unterbrochen und Hornke, der scheint da ein bisschen angeschlagen zu sein, ist aber schon wieder einigermaßen auf den Beinen und so wie es aussieht, wurde er da schlicht und ergreifend, ja, Abwehr im Kreis getriffen und deswegen gibt es die nächsten 7 Meter für den SC Magdeburg. Also solide Führung, 29:20 für Magdeburg beim HC Erlangen.
Oliver Tubenauer war das live von der Partie Erlangen-Magdeburg. Magdeburg könnte also zumindest bis morgen die Tabellenführung übernehmen. Der Rekordmeister, der THW Kiel, hat keine realistischen Chancen auf die Meisterschaft. Herschenken will der Tabellenvierte dennoch nichts. 4 Siege sollen das noch werden in den letzten 4 Spielen. Und das, obwohl die Kieler am Wochenende noch beim Final Four um die European League im Einsatz waren und dort einiges an Körnern gelassen haben. Rudi Dautwitz, in Kiel spürt man das bei der heutigen Partie gegen Leipzig bisher?
Nee, spürt man nicht. Liegt vor allem an dem Gast aus Leipzig. Der liegt nämlich mit 7:13 hinten. Jetzt aber mal die Möglichkeit nochmal zu verkürzen. Und die nutzt André Runarsson, der Isländer. Steht also nur noch 8:13. Aber was war denn mit dieser Mannschaft los? Dem DRFK Leipzig 7 Minuten mitgehalten. 4:4. Und dann haben sie glatt 7 Minuten lang das Handballspiel aber sowas von eingestellt. Und der THW Kiel konnte davonziehen auf 11:4 mit 7 Treffern in Folge. Das war natürlich schon mal, ja, fast eine kleine Vorentscheidung. Aktuell also 13:8. Und Patrick Wienzek, der fühlt sich hier, glaube ich, so ein bisschen wie schon bei seinem Abschiedsspiel, das erst Ende Juli stattfindet. 4 Treffer hat er erzielt, hat so viel Platz am Kreis. Die Leipziger wollen ihn auf keinen Fall anfassen. Naja, und so führt Kiel also klar und deutlich mit 14:8.
Rudi Dautwitz war das live aus Kiel. Und wir bleiben noch in der Handball-Bundesliga beim Duell HSV Hamburg gegen THSV Eisenach. Trifft der 10. auf den 11. Sportlich geht's also um nichts mehr. Aber gerade solche Spiele, in denen beide befreit aufspielen können, die werden ja gerne mal zum Spektakel. Jan Möller live in Hamburg. Kriegen die Fans denn ein solches heute geboten?
Ja, von wegen goldener Ananas. Hier ist richtig Feuer drin. 26:25 führt der Handballsportverein Hamburg. Und es sind noch etwas mehr als 5 Minuten zu spielen hier in dieser Partie, in der eigentlich alles drin ist. Ganz viel Einsatz vor allem auf beiden Seiten. Das ist man ja gerade von den Eisenachern auch gewohnt. Aber es ist auch was für Taktikfreunde. Eisenach wechselt immer wieder die Formationen in der Abwehr und im Angriff. Hamburg muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Und Hamburg macht das aber auch selber mit Überraschungseffekten, indem sie immer wieder auf das 7:6 zurückgreifen. Also 7 Feldspieler, kein Torwart drin. Und das führt im Moment vom Ergebnis her zum Erfolg. Es ist eine ganz enge Kiste jetzt. Der nächste Treffer durch Andreas Mergott, den Kreisläufer. 5 Minuten noch. Hamburg 2 vor. Muss noch nichts heißen. Eisenach kann immer zurückkommen.
Jan Möller live aus Hamburg von einem kleinen Spektakel. Und wir schauen noch zum Fußball. Heute steht das Conference League Finale an zwischen Betis Sevilla und dem FC Chelsea aus London. Und für beide ist es die Chance, eine durchaus ordentliche Saison noch zu veredeln. Sportlich, aber auch finanziell, wie Nele Hüpper berichtet.
Wer das Finale der Conference League im polnischen Breslau gewinnt, sichert sich eine Prämie in Höhe von knapp 7 Millionen €, zusätzlich zu den rund 3 Millionen €, die bereits in der Gruppenphase ausgeschüttet wurden. Betis Sevilla steht zum ersten Mal überhaupt in einem europäischen Endspiel Unter Trainer Manuel Pellegrini überzeugte das Team auch in der spanischen La Liga und qualifizierte sich als Tabellensechster für die Europa League. Kurios, grundsätzlich erhält der Gewinner der Conference League einen Startplatz in eben jener Europa League. Doch auch Finalgegner Chelsea hat schon ein Ticket für Europa. Als Vierter der englischen Liga sind die Londoner beim wichtigsten europäischen Clubwettbewerb dabei, in der Champions League.
Und Anstoß ist gleich in einer halben Stunde um 21 Uhr.
Der Sport war das mit Max Seib. Vielen Dank.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Katja Kindermann. Die schwarz-rote Regierungskoalition will die Wirtschaft zügig wieder in Schwung bringen. Bundeskanzler Merz sagte nach dem ersten Treffen im Koalitionsausschuss, dass in den nächsten Monaten etwa Steuererleichterungen auf den Weg gebracht werden sollen. Finanzminister Klingbeil versprach spürbare Veränderungen für die Bürger.
Uns war das gemeinsam wichtig, dass 3 Wochen, nachdem jetzt alle in den Ämtern noch in der Regierung sind, dass jetzt richtig Tempo reinkommt und dass dieses Tempo auch bis zum Sommer genutzt wird, damit alle merken, es ändert sich etwas in unserem Land. Wir wollen eine Koalition der Möglichmacher sein. Das ist wichtig und wir wollen, dass alle, ich habe es gerade gesagt, schnell auch Verbesserungen sehen im Alltag, im Beruf, in ihrer Region. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, auch, dass wir jetzt schnell zur Entscheidung kommen, damit Stimmung im Land sich verändert und damit alle auch spüren, die Arbeitsplätze sind sicher und wir stärken den Zusammenhalt, den wir in diesem Land dringend brauchen.
Finanzminister Klingbeil. Bundesaußenminister Wadefuhl hat heute bei seinem Antrittsbesuch in Washington seinen US-Kollegen Rubio getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen unter anderem die bilateralen Beziehungen und die Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges. Aus Washington Björn Dake.
Deutschland und die USA seien sich einig, Putin muss an den Verhandlungstisch gezwungen werden, auch mit Sanktionen. Die EU bereitet ein weiteres Sanktionspaket vor und auch im US-Kongress sollen mehr als 80 Senatoren dazu bereit sein. Was der US-Außenminister darüber denkt, ist nicht zu erfahren. Eine gemeinsame Pressekonferenz gibt es, wie in Washington üblich, nicht. Bei Wadefuhls Begrüßung vor den Kameras ignoriert Rubio alle Fragen. So bleibt auch unklar, ob die USA und Deutschland gegenüber der israelischen Regierung mit einer Stimme sprechen.
Russland hat vorgeschlagen, am kommenden Montag die direkten Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen. Tagungsort solle wieder Istanbul sein, erklärte der russische Außenminister Lavrov. Seine Seite habe bereits ein Konzept vorgelegt. Moskau und Kiew hatten Mitte Mai in Istanbul erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen geführt. Einziges Ergebnis war der Austausch von jeweils 1.000 Gefangenen. In der Schweiz hat es am Birchgletscher einen großen Abbruch gegeben. Wie schon befürchtet, hat eine Lawine aus Geröll, Eis und Schlamm das Dorf Blatten im Lötschental erreicht. Der regionale Führungsstab spricht von einer sehr schlimmen Lage. Ein großer Teil des Ortes ist demnach betroffen. Häuser und Infrastrukturen seien zerstört, Menschen aber nicht zu Schaden gekommen. Das Dorf mit 300 Einwohnerinnen und Einwohnern war schon vergangene Woche wegen des drohenden Gletscherabbruchs evakuiert worden. Das Wetter in Deutschland. Nachts überwiegend trocken bei 13 bis 5 Grad. Morgen meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen, 15 bis 23 Grad. Am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, sonst freundlich, 17 bis 29 Grad. Und am Samstag heiter bis wolkig bei 18 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Mit Christopher Gaube, hallo. Das Weiße Haus in Washington, das fährt ja gerade einen ziemlich rigiden Kurs gegenüber vielen Hochschulen in den USA. Das hat vor allem die Elite-Universität Harvard zu spüren bekommen. Die Trump-Regierung wirft ihr verschiedene Dinge vor. Eine zu linksliberale Ausrichtung, eine Fortsetzung von Diversitätsprogrammen und zu wenig Engagement im Kampf gegen Antisemitismus. Deshalb hat die Regierung Harvard jetzt mehrjährige Bundesmittel in Höhe von über 2 Milliarden $ gestrichen. Die Uni hat dagegen geklagt. Doch jetzt die nächste Meldung aus dem US-Außenministerium, die durchaus aufhorchen lässt. Man habe die Vergabe von Studentenvisa gestoppt. Trump hat angeordnet, dass die ausländischen Studenten genauer überprüft werden sollen als bisher. Das sorgt für Kritik. Birgit Eger berichtet.
Noch arbeitet das US-Außenministerium an den genauen Vorschriften. Aber erstmal ist die Visavergabe unter anderem an Studenten, Gastschüler und Au-pairs gestoppt. Die Sicherheitsüberprüfung, vor allem von Social-Media-Accounts, soll verstärkt werden. Außenamtssprecherin Tammy Bruce erklärte,
Es ist das Ziel des US-Präsidenten. Das hat auch der Außenminister deutlich gemacht, dass die Leute, die hier sind, die Gesetze kennen, dass sie keine kriminellen Absichten haben und dass sie hier etwas beitragen können. Die Details werde ich noch bekannt geben. Aber ich hoffe, Sie verstehen, wer es verdient hat, in das Land zu kommen und wer nicht. Der Stopp sei vorübergehend und gelte nicht für Antragsteller, die schon einen Termin an der Botschaft vereinbart haben, schrieb die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf einen Beamten, der nicht namentlich genannt werden wollte. Juristen kritisieren das Vorgehen scharf. Sie sagen unter anderem, die Überprüfung der persönlichen Social-Media-Posts verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Ausnahmesprecherin Tammy Bruce betonte, wer demnächst in die USA wolle, zum Beispiel zum Studieren, könne seinen Antrag ganz normal stellen. Wenn Sie ein Visum beantragen wollen, folgen Sie dem normalen Prozess, den normalen Schritten. Erwarten Sie aber, dass Sie überprüft werden. Und dann machen wir von da aus weiter. US-Präsident Donald Trump hat sein Vorgehen gegen Hochschulen in den vergangenen Tagen nochmal verschärft. Vor allem die 8 Elite-Universitäten der sogenannten Ivy League haben es ihm angetan. Bereits 2,6 Milliarden US-Dollar, etwa 2,3 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen wurden ihnen schon gestrichen. Die Unis würden zu wenig gegen Antisemitismus tun, so Trumps Begründung. Und die Top-Uni Harvard sei eine linksextreme Institution. In Harvard studieren nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zurzeit fast 550 Deutsche. Insgesamt lebten im vergangenen Schuljahr rund 1 Million ausländische Studierende in den USA. Mehr als die Hälfte von ihnen kommt aus Indien oder China. Mit ihren Studiengebühren tragen sie einen wesentlichen Teil zur Finanzierung der amerikanischen Hochschulen bei. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Leavitt, legte gestern im Fernsehsender Fox News noch einmal nach. Der Präsident sei mehr daran interessiert, staatliche Gelder den Berufsschulen zukommen zu lassen, an denen amerikanische Werte gefördert würden, als den Elite-Unis. Die amerikanischen Universitäten und Professoren laufen Sturm gegen Trumps Politik. Die Universität Harvard versucht gerichtlich gegen die Kürzung der Zuschüsse vorzugehen. Denn weniger Geld heißt auch weniger Forschung. David Walt, Professor an der Harvard Medical School im TV-Sender CNN. Ich denke, nimmt man das ganze Bild, heißt es, Geld an den Forschern in der gesamten USA zu kürzen. Das wird den medizinischen Fortschritt verlangsamen und die öffentliche Gesundheit gefährden. Studierenden an der Harvard-Universität demonstrierten gestern gegen die Politik des US-Präsidenten. Weniger Zuschüsse für die Hochschulen und weniger Studenten aus dem Ausland, das bedeutet dann auch weniger kluge Köpfe, die weiter forschen können.
Der ARD-Infoabend. Wirtschaft.
Bestellt, bezahlt und nie geliefert. Der Ärger über Fake-Shops nimmt zu. Die Verbraucherschutzminister haben angekündigt, härter gegen Online-Betrug vorzugehen. Doch bis es soweit ist, müssen Kunden selbst aufpassen. Dabei hilft der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale und der wurde 2024 so oft geklickt wie nie zuvor. Jörg Marksteiner berichtet.
Einerseits freut sich Verbraucherschützer Wolfgang Schulzinski, dass es den Verbraucherzentralen gelungen ist, schon so viele betrügerische Online-Shops zu finden. Andererseits, diese hohe Zahl hat ihn dann doch selbst überrascht.
Tatsächlich sind es über 72.000 Fake-Shops, die wir da enttarnt haben.
Und das in nur knapp 2 Jahren. Im Moment werden jeden Monat 1.600 neue Fake-Shops identifiziert, die zwar gerne das Geld der Kunden nehmen, aber dann nichts liefern oder nur minderwertige Ware verschicken.
Fake-Shops, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Kein Randphänomen für irgendwelche super Schnäppchenjäger.
Bislang beste Waffe der Verbraucherzentralen gegen diese Form der Online-Abzocke, das ist ihre Anwendung fakeshopfinder.de. Kunden können dort kostenlos einen automatisierten Schnellcheck starten, ob die Internetseite eines Shops in Ordnung ist. Wolfgang Schulzinski von der Verbraucherzentrale NRW, die den Fake-Shop-Finder ins Leben gerufen hat.
Dann kann man die Adresszeile, unter der diese Firma im Internet dann läuft, die kann man einfach kopieren. Da geht ein kleines Fenster auf unserer Seite. Dort gibt man diese URL ein, drückt auf Überprüfen und dann bekommt man das Ergebnis.
Dazu überprüft der Fake-Shop-Finder im Hintergrund und unterstützt von künstlicher Intelligenz, ob verdächtige Merkmale vorliegen. Zum Beispiel, wie lange die Seite schon existiert, in welchem Land der Server steht, ob der Shop schon mal woanders negativ aufgefallen ist und so weiter. Das Ergebnis bekommen die Nutzer dann als Ampel.
Rot bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fake-Shop. Gelb bedeutet, und das steht da natürlich auch noch erklärt, es gibt einige Anzeichen, weil zum Beispiel ist es ein ganz neuer Shop oder es gibt kein Impressum. Oder grün, das bedeutet, dieser Shop ist ein seriöser Shop.
2,9 Millionen Mal wurde die Anwendung im vergangenen Jahr genutzt. doppelt so häufig wie ein Jahr zuvor. Zur Freude der Verbraucherschützer, denn für Laien wird es immer schwieriger, betrügerische Online-Shops zu erkennen. Tippfehler und schlechte Grammatik, das ist längst passé. Heute werden Fake-Shops im kriminellen Milieu quasi als Dienstleistung verkauft, sagt Carsten Föhlisch, Branchenkenner beim Gütesiegelanbieter Trusted Shops.
Es gibt mittlerweile sowas wie Fake-Shop-as-a-Service, nennt man das, also wo man quasi sich ja als Krimineller in Serie Fake-Shops produzieren lassen kann. Und die sind so gut gemacht, dass man die eigentlich kaum noch erkennen kann, auch als aufmerksamer Nutzer.
Dazu kommt, betrogen wird nicht nur bei Mode und Elektronik, den am meisten verkauften Artikeln im Netz. Fake-Shops gibt es längst auch, etwa für Kaminholz, Heizöl oder Ferienwohnungen. Aber eins haben fast alle betrügerischen Online-Shops am Ende dann meist doch gemeinsam.
Das Einzige, was bemerkenswert ist, die zu niedrigen Preise und dass ich per Vorkasse zahlen soll. Daran können Sie eigentlich den Fake-Shop nur noch erkennen.
Diese Shops abschalten zu lassen, selbst wenn sie enttarnt wurden, das ist fast immer schwierig bis unmöglich, räumen die Fachleute ein. Weil die Anbieter im asiatischen Raum sitzen oder die Seite nach wenigen Wochen aus dem Netz verschwindet und unter neuer Adresse woanders wieder auftaucht. Bedeutet für die Kunden, sind sie auf Online-Betrüger hereingefallen, dann ist ihr Geld realistischerweise meist weg. Ihnen bleibt dann noch die Anzeige der Polizei und die Meldung an die Verbraucherzentralen, auch um die Seite aufnehmen zu lassen als neuen Eintrag für den Fake-Shop-Finder.
Wie kriegt man die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs? Diese Frage wird ja derzeit im ganzen Land diskutiert und da gibt's verschiedene Hebel. Billigeren Strom für die Industrie ist einer, das will die Koalition gerade durchkämpfen. Außerdem wird schon lange und immer vehementer der Abbau von Bürokratie gefordert. Gilt ja aus Sicht der Wirtschaft als extrem wachstumsfeindlich. Und dann geraten wir selbst, genau, wir Bürgerinnen und Bürger in den Fokus. Wir sollen mehr arbeiten, so der Appell von Kanzler Merz und diversen Arbeitgeberverbänden. Die unterschiedlichen Ansätze, die dazu gerade diskutiert werden, stellt uns jetzt Stefanie Geißler vom SWR vor und sie unterzieht sie gleich einem Check mit einem Arbeitsmarktexperten.
Vorschlag Nummer 1. 2000 Euro steuerfrei sollen Menschen zusätzlich zur Rente verdienen dürfen. So steht es im Koalitionsvertrag. Dann bleiben, so die Hoffnung, mehr ältere Fachkräfte dem Arbeitsmarkt erhalten.
2000 Euro steuerfrei, das ist natürlich ein unmittelbarer, starker, spürbarer, erkennbarer Anreiz.
Sagt Arbeitsmarktexperte Stefan Zell von der Hochschule Koblenz. Grundsätzlich sei der Trend längst da. Immer mehr Menschen, vor allem Männer, arbeiten auch im Rentenalter weiter. Um nun aber eine größere Masse von älteren Menschen zu überzeugen, noch ein Weilchen zu bleiben, dafür bräuchte es dann flexiblere Arbeitsbedingungen, sagt Zell. Das wisse er aus zahlreichen Befragungen unter älteren Erwerbstätigen.
Wenn man so eine finanzielle Förderung eben verknüpft mit dem Angebot, okay, wir sehen das ein, 40 Stunden ist zu viel, aber wie wär's mit einer 4-Tage-Woche oder wie wär's mit einer 20-Stunden-Woche? Dann würden zumindest laut den Befragungen die einen oder anderen unter den heute älteren Arbeitnehmer nachdenken über so einen Schritt.
Vorschlag Nummer 2. Zuschläge, die in manchen Branchen und Betrieben auf Überstunden gezahlt werden, könnten künftig steuerfrei sein. Erstmal die Frage an Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Dieses Angebot würde dann aber nur für Vollzeitbeschäftigte gelten. Warum?
Wenn man es auch bei Teilzeitbeschäftigten machen würde, dann würde man den Weg eröffnen, dass man einfach aus Vollzeit die Arbeitszeit reduziert und die übrigen Stunden als Überstunden deklariert und sich die dann steuerfrei stellen lässt.
Aha, das wäre also der falsche Anreiz. Davon abgesehen hält Enzo Weber aber speziell diesen Ansatz grundsätzlich für verfehlt.
Diejenigen, die viel arbeiten, das sind auch ganz überwiegend Männer. Und wenn jetzt Männer noch mehr arbeiten, würde das dazu führen, dass die Potenziale der Partnerinnen dann entsprechend noch mehr blockiert werden, als das im Moment schon der Fall ist. Dabei sind die großen Potenziale von zusätzlichen Stunden und von besserer beruflicher Entwicklung eigentlich bei den Frauen.
Stichwort Frauen. Die arbeiten bekanntlich vermehrt in Teilzeit. Und da scheint ja Vorschlag Nummer 3 gerade recht zu kommen. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat nämlich ins Spiel gebracht, das Recht auf Teilzeit abzuschaffen. Teilzeit müsse die Ausnahme sein, nicht die Regel, sagt er. Grundsätzlich sind sich viele Experten einig, neben der Zuwanderung, die ja aber auch große Herausforderungen mit sich bringt, wie Integration und Sprachbarrieren, liegt das größte Potenzial für den Arbeitsmarkt bei denen, die schon da sind. Und das sind sind neben den älteren Erwerbstätigen Frauen. Kriegt man also mehr Frauen dazu aufzustocken, indem man das Recht auf Teilzeit abschafft? Da reagiert Stefan Sell von der Uni Koblenz allergisch, wie er selbst sagt. Die Debatte sei
unfair, weil man den Eindruck erweckt, Teilzeitarbeit, was überwiegend Frauen machen, bedeutet, dass die zu wenig arbeiten. Nein, das ist schlichtweg nur, dass man die andere, die unbezahlte, die Nichterwerbsarbeit, dass man die nicht wahrnimmt und nicht entsprechend würdigt.
Das Recht auf Teilzeit einfach abschaffen, das gehe also am Thema vorbei. Denn viele Frauen würden ja gerne mehr arbeiten, das weiß man aus zahlreichen Studien. Und damit sind wir leider wieder beim alten Lied. Die Politik muss strukturelle Hürden aus dem Weg räumen, also das Minijobmodell abschaffen, das Ehegattensplitting gleich mit, auch wenn das der CDU wehtut, und für genügend Kita-Plätze sorgen. Dann wäre das wirtschaftliche Potenzial, das die Frauen auf den Arbeitsmarkt tragen, enorm.
Die Zeit, es ist 20.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Im Studio Clemens Schulze. Willkommen. Patrick Wittenberg ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender des Stromversorgers EDIS in Fürstenwalde. Damit ist er für den größten Teil des Stromnetzes in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. In der Region boomen die erneuerbaren Energien. Deren Wachstum müsse mehr im Sinne des Netzes erfolgen, sagt der Manager, der zuvor unter anderem Wesernetz in Bremen leitete. RBB-Redakteur Andreas Oppermann hat mit Patrick Wittenberg gesprochen.
Herr Wittenberg, Sie sind Vorstandsvorsitzender der EDIS in Fürstenwalde, sind als Stromversorger für einen Großteil Brandenburgs verantwortlich und Mecklenburg-Vorpommerns und haben maßgeblich damit zu tun, all die erneuerbaren Energien, die hier in der Region produziert werden, auch an den Mann zu bringen. Was ist dabei das größte Problem?
Und wir haben sehr viele erneuerbare Energien, die an unser Netz angeschlossen sind. Derzeit rund 16 Gigawatt an installierter Leistung. Und wir haben einen Verbrauch in zur Spitzenzeiten von rund 2,3 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine deutliche Überspeisung. Wir produzieren also mehr Energie, als wir in unserer Region benötigen. Und dafür brauchen wir eine Menge Netzausbau. Wir haben unsere Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren. Wir kommen vor 5 Jahren von Investitionsvolumina von rund 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr haben wir 300 Millionen Euro in die Netze investiert. Und die Tendenz ist da deutlich steigend.
So, und jetzt will die neue Bundesregierung die Netzentgelte abschaffen oder stark reduzieren. Löst das bei Ihnen Panikattacken aus?
Nein, das tut es nicht. Und ich glaube, die Bundesregierung möchte auch die Netzentgelte nicht abschaffen. Aber es ist richtig, dass wir mit dem Blick nach vorne ein besseres Augenmerk auf die Kosteneffizienz der Energiewende setzen. Das haben wir in den letzten Jahren, dort hatten wir einen Rahmen, in dem das nicht ganz so der Fall war. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Anschubsprozess für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert, nämlich genau die 16 Gigawatt sind so zustande gekommen. Es ist jetzt aber klug und auch richtig, dort genau hinzuschauen, wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten. Und was ich verstanden habe und was ich derzeit höre von der neuen Bundesregierung, möchte sie genau diesen Weg gehen.
Das heißt aber, wenn Netzentgelte reduziert würden, dass Sie weniger Einnahmen hätten. Sie sind ja de facto diejenigen, die mit diesem Geld das Netz zur Verfügung stellen, das benötigt wird. Wo müsste dann das Geld herkommen?
Ich glaube, klar ist, dass wir weiterhin deutliche Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands benötigen werden. Das ist auch klug und das ist auch richtig. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie können wir den Netzausbaubedarf auf das notwendige Minimum reduzieren. Das heißt, wir haben einen Netzausbaubedarf, aber dieser muss bestmöglich gering gehalten werden. Was da zum Beispiel helfen würde, sind Allokationssignale für erneuerbare Energien. Das soll heißen, dass erneuerbare Energien gerade dort installiert werden, an denen Netzkapazität noch zur Verfügung ist, beziehungsweise der Netzausbau in einer sehr absehbaren Zeit dann auch wirklich erfolgen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den Prozess des Ausbaus des Netzes maßgeblich beschleunigen. Wir haben hier sehr komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren. Dort müssen wir ran, um möglichst zügig die Netzkapazität dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Das heißt aber auch, dass man eigentlich vor allem da aktiv werden müsste, wo sie es aktuell nicht sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen, wo massiv Strom benötigt wird, wo diese 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien auch tatsächlich ankommen. Können Sie da als Unternehmen einen Beitrag leisten oder liegt das komplett außerhalb Ihrer Verantwortung?
Ja, das heißt vor allem, dass Erneuerbare dort installiert werden, wo sie noch aufgenommen werden können. Ich hatte von den 16 Gigawatt heute gesprochen. Wir haben derzeit Anträge für weitere 220 Gigawatt an erneuerbaren Energien an unserem Netz auf dem Tisch liegen. Wir wissen, die werden nicht alle kommen. Da sind teilweise Doppel- und Dreifachzählungen dabei. Aber lassen Sie davon 10 oder 15% kommen, dann haben wir einen weiteren Wachstum bis hin zu 45 Gigawatt an unserem Netz. Und das ist volkswirtschaftlich effizient abbildbar. Dementsprechend gibt es auch in unserem Netzgebiet und auch in unseren Bundesländern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durchaus Regionen, an denen noch Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, dort sollte es allokiert werden. Und natürlich, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, muss man sich insgesamt Gedanken machen, ob insbesondere an den Stellen, an denen die Energie auch benötigt wird, dass dort weitere Anreize geschaffen werden.
Inzwischen wird auch sehr stark darüber gesprochen, dass die erneuerbaren Energien im System verkraftbar sein müssen. Das heißt ja, wenn man das weiterdenkt, dass man den Strom, den man produziert, vor allem auch erstmal irgendwo speichern können muss, um ihn dann abzurufen, wenn man ihn benötigt. Steigt die EDIS selber in das Energiespeichergeschäft ein?
Nein, die EDIS wird das nicht machen, aber Sie haben natürlich recht, dass wir uns zur Systemverträglichkeit einfach Gedanken machen müssen. Das heißt, Anlagen, die an unser Netz angeschlossen werden, müssen systemdienlich bzw. netzdienlich ausgerichtet sein. Und ein Punkt dabei sind ganz klar Speicher. Aber auch Speicher können aus einer Netzsicht sehr positiv wirken, wenn sie netzdienlich, systemdienlich eingesetzt werden. Sie können aber auch netzbelastend wirken, wenn sie rein marktwirtschaftlich eingesetzt werden. Und was wir momentan sehen, wir haben sehr viele Speicheranfragen, rund 40 Gigawatt an Speicheranfragen allein in unserem Versorgungsgebiet. Diese werden aber alle rein marktdienlich betrieben. Das heißt, es wird ein Arbitragehandel stattfinden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich speichere ein bei sehr geringen Energiekosten, speichere aus bei sehr teuren Energiekosten. Damit verdient man Geld. Das ist aber nicht unbedingt netzdienlich.
Was würden Sie dann als die bessere Lösung ansehen, wenn es nicht nur rein betriebswirtschaftlich gedeckt werde? Wie würden dann die Investoren trotzdem auf ihre Gewinne kommen?
Naja, wir brauchen ein Modell, in dem die Netzdienlichkeit einen Wert hat. Soll heißen, wenn ich einen Speicher an eine gewisse Stelle ins Netz integriere, muss für den Speicherbetreiber es wirtschaftlich sein, diesen Speicher im Sinne des Netzes zu betreiben. Und damit muss er das Geld verdienen. Das haben wir heute nicht. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht, beziehungsweise nur in sehr geringem Umfang. Und dementsprechend ist der Rahmen noch nicht vorhanden. Und dementsprechend steigen Speicherbetreiber da auch nicht drauf ein.
Ist das etwas, was im Koalitionsvertrag steht?
Also vieles, was wir derzeit von der neuen Regierung sehen und was auch im Koalitionsvertrag steht, kann wirklich in eine gute Richtung gehen. Dort sind Themen wie Synchronisation von erneuerbaren Energien und Netzausbau verankert. Dort ist das Thema Netzdienlichkeit und Systemdienlichkeit von Anlagen verankert. Und unter diesen Überschriften, was anderes kann man in einem Koalitionsvertrag natürlich schlecht schreiben, aber unter diesen Überschriften lassen sich all diese Punkte eben auch subsumieren. Insofern ist die Hoffnung, dass es dort in die richtige Richtung geht.
Nun ist unter der alten Bundesregierung der erneuerbare Energieausbau massiv vorangetrieben worden, auch wegen der Gaskrise, wegen anderer externer Faktoren, die massiv gewirkt haben. Wie bewerten Sie das, was in den letzten 3, 3,5 Jahren passiert ist?
Zuallererst muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Wie anfangs schon gesagt, ist in den letzten Jahren sehr stark auf installierte Leistung incentiviert worden. Also je mehr Leistung ans Netz installiert wurde, desto besser. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Ein anderes Schlagwort, das immer eine große Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Die spielt auch im Netzausbau eine große Rolle. Was sind da die Maßnahmen, mit denen Sie dafür sorgen, dass das Netz stabiler ist?
Ja, wir investieren massiv in unsere Netzinfrastruktur, sowohl in die konventionelle Technik, aber gerade auch in die digitale Technik. Und die digitale Technik insbesondere auf den niedrigen Spannungsebenen, also der Niederspannung, der Mittelspannung, in der Hochspannung sind wir schon sehr digital.
Niederspannung ist vor Ort in meiner Straße.
Die Niederspannung ist quasi so die 30er-Zone und die Mittelspannung, wenn man so möchte, die 50er-Zone, genau vor Ort bei Ihnen in der Straße. Und was machen wir dort? Wir setzen digitale Ortsstationen ein. Das ist der Übergang von der 30er-Zone auf die 50er-Zone, wenn man so möchte. Dort setzen wir Sensoren ein und auch Aktoren, dass wir von Ferne schalten können, um den Netzzustand in nahezu Realtime zu erfassen. Und das machen wir sehr intensiv. Wir haben eine gewisse Vorreiterrolle hier in Deutschland. Wir haben derzeit über 1700 Messpunkte in diesen Ortsnetzstationen. Wir treiben den Smart Meter Rollout voran. Wir haben ca. 7000 intelligente Zähler, die uns auch Zustandsdaten vom Netz geben. Und aus dieser großen Anzahl an Informationen ziehen wir Rückschlüsse für A, unsere Planung, aber B, auch für den Realbetrieb, um das Netz bestmöglich und effizient auslasten zu können.
Und das heißt dann, dass der private Photovoltaikanlagenbesitzer runterreguliert wird, wenn zu viel Sonne scheint?
Das kann perspektivisch passieren. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, sowohl für die Einspeisung, Sie haben die privaten PV-Anlagen angesprochen, als auch für die Abnahmeseite, für die Lastseite, zum Beispiel Wallboxen, dass der Netzbetreiber dort die Möglichkeit hat, in kritischen Netzsituationen, ganz wichtig, nur in kritischen Netzsituationen, Dimmen zu regulieren. Das heißt, es wird runtergeregelt auf ein Maß, dass das Netz stabil bleibt und dass wir die Versorgung so auch dauerhaft sicherstellen können, gewährleisten können.
Das Thema Netzsicherheit spielt eine große Rolle. Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr den Anschlag auf dem Strommasten bei Tesla. Gibt immer wieder Diskussionen über die Resilienz, also die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch der elektrischen Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird. Glauben Sie, dass Sie da gut aufgestellt sind?
Sie haben recht, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle und sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe, aber das ist bei uns ein großes Thema und wir versuchen natürlich, unsere kritische Infrastruktur bestmöglich da zu schützen.
Wenn wir so viel Strom zu viel haben in Brandenburg, heißt das, dass das ein idealer Ort ist, um neue Rechenzentren anzusiedeln, die wahnsinnig viel Strom benötigen oder andere Industrie auch hier in der Region anzusiedeln, weil die Energieversorgung jederzeit gewährleistet werden kann?
Genau, das ist die andere Seite der Medaille, dass man mehr aus Netzsicht gesprochen Last, also Verbrauch, dann eben auch in diese Region heranzieht. Sie müssen aber an der richtigen Stelle sein, also aus Netzsicht an der richtigen Stelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, wir versorgen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im Speckgürtel von Berlin sehen wir gerade eine massive Anfrage auch nach neuen Last von neuen Bezugskunden. So viel, dass wir dort sehr gut immer auch hinschauen müssen, was das Netz eben dort noch hergibt. In anderen Regionen in unserem Versorgungsgebiet ist das noch nicht so. Also insofern, wenn man das etwas verteilen könnte, wäre das aus Netzsicht sehr positiv.
Also Sie wären für Rechenzentren in Eberswalde oder Fürstenwalde und nicht unbedingt im Speckgürtel?
Ja, Fürstenwalde ist schon noch fast Speckgürtel. Also wir haben aber durchaus Regionen, wenn man weiter in den Norden nach Brandenburg geht oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch wesentlich ländlicher geprägt sind und in dem noch wesentlich mehr erneuerbaren Energien sind als der Speckgürtel, ich sag mal, in einem Radius von rund 100 Kilometer um Berlin herum.
Herr Wittenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Mit dem Vorstandsvorsitzenden der EDIS AG, Patrick Wittenberg, hat RBB-Redakteur Andreas Oppermann gesprochen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Corinne Orlowski. Beim Brandenburgischen Staatsorchester ist die Stelle des Dirigenten frei. Der bisherige Chef und gleichzeitig künstlerische Leiter des Ensembles, Jörg-Peter Weigle, geht in den Ruhestand. Nun wird nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Ein aufwendiger Findungsprozess, den rbb-Kulturreporterin Eva Kirchner begleitet hat.
Schon vor gut eineinhalb Jahren hat die Suche nach einem neuen Chefdirigenten bzw. Generalmusikdirektor für das Brandenburgische Staatsorchester begonnen. Mehr als 120 Bewerbungen aus aller Welt, unter anderem aus Indonesien, Russland, Italien, Griechenland und Deutschland sind in Frankfurt eingegangen. Für Intendant Roland Ott ein sicheres Zeichen dafür, dass das Ensemble einen mehr als guten Ruf hat.
Durch diese Bewerbung, auch internationale Bewerbung, renommierte Bewerbung, jüngere Leute, also gestandene Kapellmeister, auch gemischt, Damen und Herren, also sind da wirklich sehr positiv angetan.
Doch nur 17 Bewerber haben es in die engere Auswahl geschafft und die mussten in den letzten Wochen und Monaten in Proben und in selbst arrangierten Konzerten nicht nur die Intendanz von sich überzeugen, sondern vor allem die 86 Musiker des renommierten Sinfonieorchesters. Und die haben hohe Erwartungen an ihre neue künstlerische Leitung, so Jungkun Kwak, erster Konzertmeister.
Musikalische Kompetenz und Führungsstärke natürlich und das Fingerspitzengefühl für viele Entscheidungen, die musikalisch natürlich ausschlaggebend sind.
In einer mehr als vierstündigen Orchesterversammlung haben die Musiker darüber beraten, welche 5 Kandidaten in die letzte Auswahlrunde geschickt werden. Stimmberechtigt sind dabei alle 86 Musiker. Für Stefan Große-Beumann Solo-Kontrabass ein wichtiger Teil des Auswahlprozesses.
Weil es bindet jeden einzelnen Musiker ein und verpflichtet auch jeden einzelnen Musiker sehr konsequent und bewusst diese Entscheidung zu fällen.
Ja, eine Dirigentin wäre auch schön.
Ein verständlich lesbarer Dirigent fürs Orchester.
Leidenschaft natürlich.
Der auch für Frankfurt, sage ich mal, auch eine Meinung hat. Es müsste also eine Verbundenheit hergestellt werden.
Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt an der Oder ist auf der Suche nach einem neuen Chefdirigenten bzw. einer neuen Chefdirigentin. Eva Kirchner war bei der Tagung der Findungskommission dabei. Und das war die RBB 24 Inforadio Kultur.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte, vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnet.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind.
Bei einer Razzia in Polen hat die Polizei eine Autoschieberbande zerschlagen. Die Gruppe soll in Berlin Dutzende Fahrzeuge gestohlen haben. Steve Neuwirth, RBB 24.
Bei dem länderübergreifenden Einsatz sind am Morgen im Großraum Posen im Westen Polens 12 Wohnungen und andere Räume durchsucht worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden 5 Verdächtige festgenommen. Die Männer haben laut Staatsanwaltschaft Autos im Raum Berlin mit gefälschten Nummernschildern nach Polen gefahren. Es gehe um mindestens 83 Wagen im Wert von fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos dann in extra dafür eingerichteten Werkstätten zerlegt worden.
In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Auf Videos ist zu sehen, wie große Schuttmassen in einer Staubwolke ins Tal stürzen. Nach Angaben der Gemeinde wurden mehrere Häuser getroffen.